ARD.
Romance-Daddies.
Pure Man-Steadies.
Fast.
Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out.
Ich hab voll verdrückt. Ich hab zu sehr gelacht. Nick, ich freue mich so sehr aufs Factsheet. Ich habe schon mal reingelupscht, wie man sagt. Ich glaube, ich bin witzig. Aber jetzt.
Contenance.
Hallo, liebe Leute. Diese Folge geht rückwärts. Genau das meine ich. Ich bin sehr gespannt, wenn wir dazu kommen, was ich dazu sagen werde.
Ja, genau. Vielleicht wird es aber auch gar nicht so witzig, wie wir denken. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass wir so in einer anderen Mood sind als normalerweise, Leon. Es ist 21.14 Uhr, wo wir hier gerade starten. Wie kann das denn sein?
Das ist wirklich super spät, ne? So spät haben wir, glaube ich, noch nie aufgenommen. Ich weiß, dass wir das einmal gesagt haben, so, boah, krass, wir nehmen abends auf. Ein einziges Mal in über 160 Folgen haben wir gesagt, boah, krass, wie spät wir jetzt aufnehmen. Und jetzt ist es nochmal passiert. Das liegt daran, dass wir morgen früh in den Urlaub fahren, also in den Skiurlaub nach Österreich. Und ja, der Tag war wild, der Tag war voll, der Tag war nochmal mit so einem kleinen Arztbesuch, nur vorsorglich, nichts Schlimmes, gespickt. Von daher blieb kein anderer Zeitpunkt, als jetzt abends aufzunehmen. Und es fühlt sich gut an. Es fühlt sich an, wie als müsste ich mir ein Bierchen holen und das Ganze noch mehr genießen, als ich es eh schon tue.
Weißt du, wer ein eiskaltes Bierchen in der Hand hat?
Deine Frau.
Nein, die trinkt kein Bier. Ich habe mir mal wieder ein alkoholfreies geholt und muss sagen, es ist sehr kalt. Es ist ja, steht ja auf dem Parkplatz und ich bin gespannt, ob es die anderen Flaschen die Nacht überleben. Heute Nacht sind -6 Grad vorhergesagt, aber du, das ist mein kleiner Thrill, morgen früh zu gucken, ob die Flaschen noch heile sind.
Lifestyle. Jetzt hast du mich ein bisschen hot gemacht. Darf ich kurz mir ein Bier holen?
Mach das, ja. Die Zeit nehmen wir uns. Wir schneiden es auch nicht. Guck mal, wie lange du brauchst.
Da ist der Papa.
Ja, war recht schnell, aber doch so lange, dass wir es schneiden mussten. Das wäre, glaube ich, nicht gegangen. 30 Sekunden Stille, das kann man nicht machen. Das ist ja Betrug am Hörer.
So, ich habe ja, das finde ich ist sehr wichtig, wenn du irgendwann quasi angekommen bist im Leben. Ja, Kinder, solider Job, Frau. Im besten Falle, also, oder Mann, ja, aber ich meine, verheiratet bist, dann brauchst du so einen Bierkühlschrank. Und den habe ich hier unten. Bierkühlschrank ist das Allergeilste. Immer gefüllt mit kalten Getränken. Ich habe mich inspirieren lassen von dir, habe mir so ein alkoholfreies geholt. Und das ist das Feinste. Weißt du, es gibt nichts Schlimmeres als dieses Gefühl, boah, ich habe jetzt Lust auf ein kaltes Bierchen und dann hast du keins kalt. Deswegen Bierkühlschrank, Hammer. Da habe ich auch keine Angst, wie kalt es jetzt draußen ist oder so, weißt du? Das hat halt immer seine zwischen 4 und 7 Grad. Perfekt.
Ja, das ist natürlich schon geil. Das sind auch Dad Goals oder Man Goals oder wie auch immer man das nennen will. Finde ich schon cool, aber so weit bin ich noch nicht in meinem Leben. Ich muss noch die Gezeiten abwarten und die Außentemperaturen abpassen, um mein Bier trinken zu können. Aber gerade steht der Mond günstig und es schmeckt gut. Aber bevor ich noch mehr ins wilde Philosophieren komme, ich hab's ein bisschen schleifen lassen mit dem Brophone, muss ich zugeben, in letzter Zeit und mir gerade aber noch mal ein bisschen Zeit genommen, reinzugucken, reinzulupschen, wie Leon sagen würde.
Und, das sagt jeder, das sagt Mann, musst du sagen. Mann sagt das.
Zum einen gibt es ein paar Leute, die sich angekündigt haben für die Live-Show am 14.03. vorbeizukommen in Mannheim und sich sehr freuen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Da habe ich sehr viele feiernde Hände zurückgeschickt, Emojis oder gesagt, dass wir uns freuen. Und Steffi hat zum Beispiel gefragt, ob es denn möglich wäre, danach vielleicht ein Foto zusammen zu machen, weil sie hat Geburtstag und es wäre ein Geburtstagsgeschenk für sie. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall kommt das in Frage.
Sympathisch.
Nein, ist doch logisch. Also das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass wir uns darauf freuen, das in echt sehen. Also ich meine, klar freuen wir uns über jeden, der hier ist. Sich dann in echt zu treffen, ist was ganz Besonderes, die Live-Shows, die wir, ist das schon 2023 oder 2024 gewesen, dass wir zur letzten Live-Show gemacht haben?
Ich 23, weiß gar nicht. 23.
Alter, krass, ganz 24 nicht. So, und jetzt ist wieder einmal soweit. Ihr wisst Bescheid, wir sind in Mannheim in der Alten Feuerwache. Schöne Mittagszeit, 15 Uhr in der Mitte von Deutschland, da gibt's keine Ausreden hinzukommen. Mhm. Und jetzt machen wir es euch noch ein bisschen mehr schmackhaft, denn wir haben einmal zwei Gästelistenplätze für euch zurückgehalten und für die könnt ihr euch, wie sagt man da, könnt ihr euer Glück versuchen. Schreibt entweder eine Mail an bromanstudies@ufm.de oder eine WhatsApp an das Brophone. Die Nummer ist hier unten wie immer verlinkt und dann werden wir auslosen und nächste Woche, also in der nächsten Folge, das ist glaube ich dann der 4. März, den oder die Gewinnerin bekannt geben für die Gästelistenplätze.
Ja, und wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dass ihr Tickets bekommt, dann könnt ihr euch natürlich auch noch Tickets selbst besorgen. Und dann seid ihr ganz auf der sicheren Seite, dass ihr erstens eine geile Show bekommt und zweitens wir uns danach vielleicht mit einem eiskalten Bierchen hinstellen und ein bisschen plaudern.
Genau. Und dann hat Sabrina noch eine Nachricht geschrieben. Das passt eigentlich jetzt auch ganz gut hierhin. Leon, wo war denn nochmal dieses etwas günstigere Skigebiet, von dem du gesprochen hast? Also wir hatten ja schon mal eine Folge aus dem Skiurlaub, als ich im Zillertal war. Und ich sag mal so, ich blute immer noch finanziell von diesem Skiurlaub. Und du hattest gesagt, ja, vielleicht wäre ein anderes Gebiet top. Wo fahrt ihr da morgen hin nochmal? Ich habe es selber schon wieder vergessen. Es ist irgendwas in Österreich, aber ich kann mir diese verdammten Täler und Regionen einfach nicht merken.
Das heißt Klippitztal, aber das ist wirklich sehr klein und sehr weit weg von vor allem jetzt hier Wiesbaden und Frankfurt. Also das sind, ich gucke gerade gleichzeitig bei Google Maps, 766 Kilometer, es dauert knallhart 8 Stunden 26.
Oh ja, das ist wirklich weit.
Das ist sehr, sehr weit, aber da kostet halt der Skipass, ich weiß es nicht, was der aktuelle Skipass kostet, aber ich glaube, er kostet um die 40 Euro, also sehr viel weniger als normal. Und was ich sehr geil finde, die haben dort eine, wie sie es nennen, 4 Stunden Genusskarte. Und das finde ich oberfair, weil du nur die 4 Stunden, die du wirklich fährst, auch bezahlst. Sprich, wenn du eine Stunde auf die Hütte gehst, dann zählt das nicht, sondern dann kannst du halt 5 Stunden insgesamt im Skigebiet sein und nur die 4 Stunden, die du fährst, bezahlst du wirklich. Das finde ich überragend. Ist halt, zwölf Pisten oder so, ne? Also ist wirklich sehr klein. Für die Kinder, glaube ich, ist halt mega, weil dieser Kinderbereich relativ groß ist. Und mal schauen. Also ich glaube, für unsere aktuelle Situation ist es ziemlich perfekt.
Worauf freust du dich denn persönlich in diesem Urlaub?
Also in allererster Linie ehrlich gesagt auf die Zeit mit der Family. Also meine Eltern kommen ja mit, meine Schwester. Und das wird, glaube ich, schon richtig cool. Es war die letzten Male immer sehr, sehr entspannt, weil man sich dann mit den Kindern irgendwie weniger Stress macht, wenn mehrere Erwachsene dabei sind. Dann finde ich es cool. Meine Schwester wohnt ja normalerweise in Berlin. Das heißt, ich sehe die nicht so häufig. Und jetzt dann wirklich mal eine längere Zeit gemeinsam zu haben und auch sie mit den Kindern, sie ist ja auch Patentante, kurz verwechselt, da gibt's ja so paar Dinge, die man da so, und das finde ich schon sehr cool. Und meine Eltern sind ja eh Gold, ne? Also ich glaube, das wird insgesamt ein sehr, sehr schöner, entspannter Urlaub, wo man sich nicht so viele Gedanken um diesen normalen Alltag machen muss, den man ganz häufig hat. Einfach abends schön essen gehen, morgens gemeinsam mit der Family frühstücken. Dann, wir sind keine Familie, die so ganz früh auf die Piste geht, sondern wir machen das richtig easy und ganz entspannt, dass wir wirklich manchmal erst um 11 dann da stehen, weißt du, dann noch so eine 4 Stunden Genusskarte und ja, dann was essen gehen. Das ist der Hammer, wirklich. Ich liebe das. Ich liebe, dass wir da alle auch gemeinsam so entspannt sind und keiner irgendwie Stress macht um 7 so, boah, wir müssen aufstehen. So.
Ja, also es klingt wirklich sehr, sehr toll. Muss ich echt sagen, dass ihr da alle so euch immer wieder zusammenfindet, um gemeinsam Urlaub zu machen, ist ja fast wie eine Tradition, kann man sagen, oder? Letztes Jahr war es so und zumindest vorher, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal. Finde ich sensationell. Und ich sag dir auch, ich, obwohl ich mir einbilde, noch einigermaßen sportlich was zu machen, war trotzdem so kaputt nach 2 Tagen Skifahren, ich könnte das gar nicht mehr. Ja, das muss ich mir leider eingestehen. Wie kann das sein, dass man früher um 8 Uhr auf die Piste gegangen ist und dann so 2x3 Stunden am Stück gefahren ist? Also klar, die Liftfahrten, da erholt man sich ein bisschen, aber es ist schon, ey, über 30 braucht man einfach mehr Zeit für die Erholung.
Ich finde noch krasser die Leute, die dann auch saufen gehen.
Also, ja, das habe ich ja nie gepackt.
Ich hab mich letztens unterhalten mit einem Kumpel, der war gerade in Sölden, ja, und der hat erzählt, er war mit den Jungs dort, der ist jünger, noch einen Ticken jünger als du sogar, aber der hat erzählt, sie sind jeden Morgen um 9 irgendwie schon oben auf dem Berg gewesen, also wirklich gefühlt erste Gondel genommen. Dann haben die bis 1 Uhr sind die durchgehend gefahren, haben was gegessen und dann 15.15 Uhr gibt es den, ich weiß es nicht, wie das, also kenne ich nicht, aber den Schirm, ja, ist wohl da wohl eine bekannte Disco. Und 15.15 Uhr sind sie dann da gewesen, haben sich ihren Platz reserviert, haben bis um 8 Uhr, dann schließt das Ding, Party gemacht, hier mit richtig Vollsowski. Und von 20 Uhr bis 22 Uhr sind sie dann in die Kneipe oder Disco, Après-Ski-Zelt gegenüber gegangen, haben da nochmal Party gemacht und dann halt heim geschlafen und am nächsten Tag wieder 9 Uhr auf der Piste. Also echt krass.
Eieiei. Das oh ist, mein Gott.
Da vom Zuhören ist mir schon anstrengend.
Ja, finde ich auch. Nee, das wäre nichts mehr für mich. Da bin ich raus. Schade, langweilig vielleicht auch. Vielleicht müsste man es mal auch einfach probieren. Aber ich dachte,
weißt du, er hat mir so erzählt, ja. Und ich dachte erst so, ja, ist ein bisschen früh so, aber klar, morgens sind die Pisten am geilsten. 1 Uhr essen, auch entspannt. Und um 15 Uhr mit Après-Ski anfangen, ich dachte, das ist so voll clever, weißt du? Weil, guck mal, 15 Uhr bis 20 Uhr, das sind 5 Stunden, ja. Das ist eine lange Zeit, da kannst du dir schon ordentlich einen reinstellen. Aber du hast ja danach auch viel Regeneration. Eigentlich fand ich das voll clever, weißt du? Nur dann halt in den nächsten Laden zu gehen. Ich weiß, das kann passieren, aber das ist nicht so clever.
Ich habe gerade so ein Reel gesehen, da muss ich an uns denken. War so ein bisschen aus der Ferne gefilmt, so eine Après-Ski-Outdoor-Location. Du hörst so Beats, wo man die Leute, wie sie noch gut im Hellen dort schon anfangen zu trinken. Gute Stimmung, sieht alles sympathisch aus. Und war dann so, wenn du siehst, wie die Après-Ski-Stimmung reinkickt und dann schwenkt die Kamera und dann feststellst, dass du Vater von 2 Kleinkindern bist. Und dann siehst du den Vater, wie er mit so Kindern am Berg halt so ein bisschen auf den Popo rutscht und so im Schnee krabbelt. So, ey, ja. Ja. Ich sehe euch. Theoretisch könnte ich dabei sein, so von der räumlichen Nähe, aber es geht halt einfach nicht.
Ja. Andere
kommt
Zeiten.
Alles wieder. Kommt alles wieder. Wart mal ab, wenn die Kinder 15, 16 sind, wie wir dann über die Stränge schlagen und irgendwelche Urlaube machen, um alles aufzuholen, was wir vermeintlich verpasst haben.
Mit den Kindern dann, ja.
Boah, das wäre auch cool.
Schauen wir mal.
Ja. Mit was für Autositzen fahrt er denn da runter?
Oh, jetzt der harte Bruch zum Thema.
Zu schlagen.
Also das ist ja das Thema der heutigen Folge, weil wir sind jetzt mit über 3,5 Jahren knapp 18 Kilo und über 1 Meter in der Situation, dass wir neue Kindersitze brauchen. Also du hast ja am Anfang diese Babyschalen, ja, easy peasy. Ja. So, dann war bei uns der nächste Schritt der Reboarder, heißt es, glaube ich. Und da hatten wir so Teile, die man drehen kann. Super praktisch. Und ehrlich gesagt, das Einzige, was wir machen konnten mit Zwillingen, weil, also, wenn du 2 Kinder im gleichen Alter ins Auto hieven musst, dann weißt du, was du tust. Vor allem, wenn die ganz am Anfang noch nicht laufen konnten, das war wirklich krass.
Hä,
wirklich.
Aber was wär denn die Alternative gewesen zu so einem Sitz? Kannst du nicht keinen Autositz haben?
Ja, aber die drehen sich doch nicht alle.
Ach so, du meinst, dass du denen dann, du drehst die zur Seite, um die anzuschnallen und dann im Sitzen drehst du die weitere 90 Grad um. Das
genau.
Meintest. Okay.
Unseren Sitz konnte man am Anfang auch noch nach hinten drehen. Also du kannst den wirklich 360 Grad drehen. Und am Anfang konntest du den nach hinten drehen. Das war auch special, weil wir keinen Bock hatten, dann quasi nochmal 2 neue Kindersitze zu kaufen. Einen, der nach hinten gerichtet ist und dann noch einen neuen, der nach vorne gerichtet ist. Und das war so ein Kombi-Ding. Und das war sehr, sehr praktisch. Nicht günstig, aber Kindersitze insgesamt sind ja heidenteuer. Ja. Unfassbar teuer. Wahnsinn. Ich habe das Gefühl manchmal, so diese ganze Kinderindustrie, die weiß, vor allem beim Thema Sicherheit, dass Eltern bereit sind, Geld auszugeben für die Sicherheit ihrer Kinder. Weil du willst dir ja nicht danach sagen, boah, hätten wir mal einen teuren Kindersitz gekauft. Teuren Kindersitz gekauft und da nicht gespart, weißt du. Und deswegen packen die dann nochmal gefühlt so ein 100er drauf einfach, weißt du? Kannst du euch erzählen, dass genau, das bisschen Plastik 500 Euro kostet?
Ja, es ist ein Geschäft mit der Angst, das muss man ganz klar sagen. Und oft fällt man darauf rein. Ja, da kaufst du dann einen Fahrradhelm für 80 Euro und dann geht das Kind trotzdem ohne Helm raus Roller fahren, so als Beispiel. Also natürlich ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, Testberichte zu lesen, machen wir auch gleich. Aber ich weiß genau, was du meinst, dass man oft genug das Gefühl hat, das muss jetzt alles auch nicht so krass teuer sein. Oder ja, also die Preisunterschiede sind ja heftig. Manche Hersteller, ja, da kommen wir gleich noch dazu, schaffen es ja auch, sichere Kindersitze herzustellen, die keine 700 Euro kosten.
Ja, also jetzt mal ohne Scheiß, ne, ich gucke hier, die Range ist halt absurd. Ich habe jetzt einfach mal Reboarder eingegeben, da bist du halt, es gibt bei 200 Euro los, dann bist du in der High-Class-Marke bei 400, aber du kannst halt auch, was ich jetzt hier nur einmal beim Eingeben bei einer Suchmaschine finde, kannst halt auch 800 Euro zahlen für einen bei Kindersitz.
Bei welcher Suchmaschine war das? Bei DuckDuckGo?
Oder etwa bei Yahoo oder bei Google? Naja, einer Suchmaschine halt.
Ja, lass uns doch mal an der Stelle vielleicht schon ins Factsheet gehen, um ein bisschen Struktur und Klarheit reinzubringen.
Romance Daddy's Factsheet.
Wobei, Klarheit ist hier die Frage. Vielleicht bringen wir auch nur noch mehr Chaos rein. Du hattest ja schon von Babyschale und Reboarder gesprochen. Welcher Kindersitz für welches Kind? Die Frage ist gar nicht so ganz einfach. Und das liegt daran, dass es zwei verschiedene Normsysteme gibt, die man noch so im Netz findet. Also es gibt eine etwas ältere Norm, ECE R44. Und das sind sozusagen ältere Kindersitze, bei denen sich am Gewicht und Alter des Kindes orientiert wurde. Und da gab es dann dementsprechend fünf verschiedene Arten von Kindersitzen, von Babyschale bis Sitzerhöhung. Wenn ihr jetzt einen neuen Kindersitz kauft, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich nur noch Kindersitze mit der sogenannten I-Size-Norm finden. Christoph schreibt im Factsheet, auch bekannt als UN-Regelpunkt 129. Ich glaube, dass es auf keinen Fall bekannt ist, ist der korrekte Name.
Kennt ihr das?
Ja, okay, alles klar.
Wenn Christoph, der allwissende Christoph, das schreibt, dann ist es so.
Ja, für ihn ist das bekannt. Er ist aber natürlich auch wissensmäßig immer einen Schritt voraus, muss man ja auch dazu sagen.
IQ 1000, ey.
Das heißt, wenn ihr gebraucht Kindersitze kauft oder in der Familie geschenkt bekommt oder ähnliches, dann kann es durchaus sein, dass ihr noch diese alte Norm bekommt. Und es ist auch nicht verboten, die zu nutzen. Man muss es einfach nur wissen, dass da unterschiedlich unterteilt wird. Diese I-Size-Norm, die unterteilt jetzt anders und zwar nach Körpergröße. Das heißt, wenn ihr jetzt nach einem passenden, guten Kindersitz schaut, einem aktuellen, dann ist es der nach dieser I-Size-Norm für die Größe eures Kindes passt und der im Test gut abgeschnitten hat. Ja. Die Stiftung Warentest unterteilt übrigens der Einfachheit halber in drei verschiedene Kategorien. Das würde mir persönlich auch reichen. Erstens Babyschalen, dann Sitze für Kleinkinder und da reden wir von einer Körpergröße bis 1,5 Meter. Entschuldigung, 105 Zentimeter oder Sitze für größere Kinder. Manche fangen da schon bei 100 Zentimetern an und das geht dann bis 150 Zentimeter rauf. Und dann gibt es nochmal die Sitzerhöhungen, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und genau an diesem Sprung, an dieser Grenze sind wir jetzt eben gerade, dass mittlere Größe, die Reboarder, nicht mehr passen und man den nächsten sich holt, der dann für sehr viele Jahre mehr hoffentlich seinen Dienst erweist und im Auto mitfährt.
Ja, ich erinnere mich genau an dieses Gespräch, weil, also ich glaube, du hast gesagt, man findet das im Netz, aber das ist natürlich auch, wenn du in ein Fachgeschäft gehst und das macht natürlich vor allem beim Thema Kindersitze Sinn, sich da beraten zu lassen. Und als wir im Fachgeschäft waren, hat die Frau uns genau das erzählt, dass es diese zwei Normen gibt. Und ich weiß noch, wie sie so selbst so ein bisschen geschwommen ist, als ich dann so ganz interessiert nachgefragt habe, oha, okay, was sind denn da die Unterschiede? Und sie so, da muss ich jetzt mal kurz gucken. Ist natürlich jetzt auch schon wieder eine Weile her, ne? Aber damals kam quasi das neue, gefühlt so raus und die hatten noch das alte verkauft und wir haben uns dann für das alte auch entschieden, einfach weil es ein bisschen günstiger war. Und ich weiß, dass jetzt bei uns auf dem Kindersitz eben draufsteht, bis 18 Kilo. Und da kratzen wir jetzt gerade. Also das ist noch die alte Norm offensichtlich, weil die neue ist ja dann nach der Größe. Und 105 Zentimeter habe ich nicht nachgemessen. Wäre ich gespannt. Also das letzte Mal, ich versuche es mir gerade zu rekonstruieren, das letzte Mal, als wir im Taunus Wunderland waren, da gibt es doch immer so eine Grenze, weißt du, 1 Meter. Und ja, die entscheidet, ob die Kinder das fahren dürfen oder nicht. Oder ob sie zahlen müssen oder nicht. Ja. Und am Eingang sagst du natürlich, nee, klar, unter 1 Meter, safe, klar. Und an der Attraktion sagst du dann, ja, auf jeden Fall. Ja, 1,10 Meter. Genau. Deswegen kann ich jetzt gerade nicht sagen, sind die über oder unter?
Ja.
Wahrscheinlich also genau 1 Meter irgendwas.
Ja, die Bambina ist drüber, aber ich weiß nicht genau, wie viel. Also das habe ich leider gerade auch nicht vor Augen. Ich habe heute ein Perso abgeholt von den Kindern. Da würde es eigentlich draufstehen, aber das sind so Sachen, die vergesse ich einfach schnell wieder. Ist nicht so, dass ich die nicht weiß, ich vergesse die nur schnell wieder. Das ist was ganz anderes.
Weiß ich nicht. Genauso schlimm. Das ist also, ja, wir haben theoretisch die ganze Zeit schon im Kinderzimmer so eine Wandtafel, an der man die Größe sich notieren kann. Weißt du, so ein Maßbrett. Das müsstest du halt einmal an der Wand anbringen, in der richtigen Höhe, sodass die Angaben auch stimmen. Und dann könntest du jeden Monat oder jedes, keine Ahnung, Quartal die Kinder messen und wüsstest, wie viel sie gewachsen sind. Aber dafür müsstest du es halt anbringen. Und deswegen steht es die ganze Zeit da rum und sieht schön aus.
Wir haben sowas doch auch von euch geschenkt bekommen, oder? War das nicht,
ja,
von euch? Also
doch,
so eine Maßlatte. Wir haben es zwar nicht im Kinderzimmer aufgehängt, aber es wird sehr oft rausgeholt. Also wir haben das so bei den Büchern stehen und der Boy gerade legt sich dann oft auf den Boden, legt sich drauf und will wissen, wie groß er ist. Und dann bescheißt er natürlich die ganze Zeit, weil er größer sein will. Und das ist cool gemacht, weil da heißt es dann, du bist so groß wie R2-D2 oder wie ein Palmenblatt oder wie Lionel Messi, nur das führt dazu, dass ich mir die Zahlen erst recht nicht mehr merken kann, weil ich so durcheinander bin von den ganzen Vergleichen.
Aber das heißt, ihr habt das nicht aufgehangen, weil ihr es nicht schön findet, oder was? Frag nochmal nach.
Es ist ja immer irgendwie ein Platz. Enge Problem und so. Weißt du, was ich meine? Also da war der Basketballkorb an der Wand, wo es passt, und in den Flur wollten wir es nicht hängen, weil es kinderzimmermäßig war. Und da...
Und im Wohnzimmer?
Hör doch auf solche Fragen. Nein, sowas möchte ich, also finde ich dann auch nicht hübsch genug fürs Wohnzimmer, das sage ich ehrlich. Aber fürs Kinderzimmer ist es schön und es wird genutzt, das wollte ich doch nur gerade sagen. Es war ein schönes Geschenk.
Ich bringe das nächste Mal, guck mal, da muss man nicht bohren, dann bringe ich einfach so doppelseitiges Klebeband mit, gibt es ja wirklich starkes mittlerweile. Dann machen wir es im Bad. Der Bart ist super, den Fliesen, da kriegst du dann wieder ab.
Ja, da machst du es einfach mal, ziehst du einfach mal durch. So, Themenwechsel, bevor es noch unangenehmer für mich wird. Stiftung Warentest zu dieser Kindersitzkategorie, die jetzt für die größeren Kinder relevant ist. Und da möchte ich euch ein paar Modelle nennen, damit ihr was an der Hand habt, die gut getestet wurden. Und zwar... Wichtig zu sagen, es gibt sehr viel mehr Produkte oder Kindersitze, die durchaus auch gut sein können. In diesem Test können logischerweise nicht alle abgebildet werden, aber wir können euch ein paar sagen, die eben gut abgeschnitten haben. Und das sind zum Beispiel, also alle, die ich jetzt nenne, sind zwischen 1,7 und 2,0. Also das sind die mit gut bewertet wurden. Cybex Solution GI Fix für 200 Euro ist auf dem ersten Platz. Direkt danach kommt BeSafe Beyond mit der Beyond-Basis für 760 Euro, was einfach fast das Vierfache ist. Dann Britax Römer KitFix Eye Size, Nuna Ace LX für 249 Euro, Swandu Charlie, Avova Sora Fix, Cybex Solution TI Fix, Maxicosi Rodi Fix R, und das ist der günstigste aus der Reihe mit 2,0 bewertet, für einen durchschnittlichen Ladenpreis von 150 Euro. Also die meisten liegen so zwischen 200 und 300 Euro. BeSafe Ausreißer nach oben, Maxicosi Ausreißer nach unten. Ja, da könnt ihr euch jetzt mal ein bisschen mit beschäftigen.
Spannend, aber das ist ja wirklich ein guter Indikator, ne? Ich glaube, als Eltern sagt man, das günstigste, boah, Lieber sowas in der Mitte.
Ja, ich meine, ich habe jetzt diese Modelle auch nicht alle logischerweise vor mir liegen. Es geht ja dann auch um so Sachen wie Komfort. Also was du jetzt zum Beispiel gesagt hast, so wie lässt sich das verstellen, spielt ja durchaus auch eine Rolle. Ja. Oder welche Farbe möchte man zum Beispiel, kann man den Sitzbezug abziehen einfach oder wie schwierig ist es? Wir sind zum Beispiel mit unserem Kindersitz ziemlich zufrieden, haben den dann auch für die Bambina den gleichen gekauft, wie wir für den Boy hatten. Der lässt sich ganz gut verstellen, ist nicht so super schwer. Farben lassen sich auswählen, nur der Bezug geht nicht so leicht ab. Also die Knöpfe sind wirklich super fest, dann ist mit so ein bisschen, mit so einer Kunststofflippe muss man es dann so reinschieben, da ist mir dann auch schon ein Stück Stoff gerissen beim Rausziehen, weil das sehr fest dort drin hängt und das sind ja auch Sachen, auf die es ankommt, aber man kann natürlich auch zu sehr eine Wissenschaft draus machen, ja. Muss vielleicht auch nicht unbedingt sein.
Und nicht jeder ist ja so stark wie du, dass er dann beim Aufmachen auch alles kaputt reißt.
So wie Hulk Hogan. Ah, oh, Mist.
Mist, ja. Wieder die ganze Flasche kaputt gemacht, als ich sie öffnen wollte. Wie ist es? Ihr habt doch so einen mit so einem Fangkörper, oder?
Ja, genau, den hatten wir mal gekauft, als wir noch ein zweites Auto hatten und dort einen Kindersitz gebraucht haben, weil der uns auch gut vorkam, um ihn mit auf Reisen zu nehmen. Der war nämlich leichter als die anderen Kindersitze und der hatte diesen, also Fangkörper muss man vielleicht nochmal erklären, weil das eventuell nicht jeder vor Augen hat. Das ist wie so ein dickes Polster, was dann auf die Oberschenkel geklemmt wird. Eigentlich wie ein Tisch fast. Und das sorgt dafür, dass die Kinder, die noch kleiner sind, geschützt sind. Also etwas, die sollen mehr Sicherheit bieten als die Kindersitze, über die wir jetzt gesprochen haben, mit denen du nach vorne sitzt, nach vorne guckst, immer noch so Kopfpolster hast und normal mit dem Gurt angeschnallt wirst. Ja, und den hatten wir eben genutzt und ja, war so mittel. Also das Problem bei dem war, dass im Sommerurlaub war es ultra heiß für die Kinder. Also sie sind ja manchmal auch im Auto eingeschlafen, aber selbst wenn nicht, wenn du dann halt diesen Fangkörper direkt vor deinem Bauch hast und auf den Oberschenkeln, die haben wirklich sehr geschwitzt da drin, das war nicht so richtig gut. Und das Anschnallen, das war eigentlich okay, aber sie haben es beide nicht so super gerne gemocht eigentlich auch, diesen Fangkörper. Also wir haben es dann auch, wir haben den ja jetzt nicht so oft genutzt, weil es nicht unser erster Sitz war in dem Sinne. Ja, aber war jetzt so mittelgeil die Erfahrung. Also der Vorteil davon ist halt, dass du nicht noch eventuell einen Reboarder brauchst. Du weißt, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber wir haben sozusagen einen Sitz übersprungen, dadurch, dass wir dann eine Zeit lang einfach den Sitz hin und her getauscht haben zwischen den Autos und so haben wir ein bisschen Geld gespart. Weißt du, was ich meine?
Ja, wir haben auch so einen im Zweitauto quasi, also in meinem Auto und also mit Fangkörper vorne dran und Kinder mögen halt diesen Fangkörper nicht. Ich hatte witzigerweise, ich hatte abgespeichert im Kopf irgendwie, dass dieser Fangkörper nicht so sicher ist und die Kinder fanden es immer doof, weil die da so eingeengt sind. Also klar, wenn du so einen riesigen Tisch quasi vor dir hast, das ist erstmal cool, weil du theoretisch da Sachen abstellen kannst, aber wenn der Tisch so groß ist, dass du die Arme kaum nach oben machen kannst, dann würde mich das auch stören. Und wenn die ein bisschen größer sind, dann kannst du einfach den Fangkörper wegmachen und da sind wir jetzt quasi beim zweiten Auto und das ist okay. Du musst dich zum Anschnallen, weil der ja nicht mehr drehbar ist, halt einmal komplett ins Auto reinlehnen. Das ist doof. Aber ich finde es fast angenehmer als dieses. Also jetzt gerade haben die so ein, ist das ein Dreipunktgurt? Also wie in so einem Rennauto quasi, ne? Wo die dann die Arme rummachen müssen. Und dann suchst du immer den Gurt, der, auf dem sie drauf sitzen. Und du musst den so rausfischen. Und das ist hart nervig. Das war am Anfang okay, als die klein waren und dann nicht drauf gesessen haben. Aber jetzt sitzen sie halt immer drauf. Und dann musst du sie so leicht hochheben. Und ich habe ja eh schon Rückenschmerzen die ganze Zeit. Und für dieses nach vorne gebeugte 18 Kilo hochheben ist für meinen Rücken echt die Hölle.
Das stimmt, das ist wirklich sehr ungeil. Und ich muss auch sagen, für die Kinder ist, glaube ich, keine coole Erfahrung, wenn ständig dieser Anschnaller aus ihrem Hintern rausgekramt werden muss. Also ich habe gesehen, es gibt so Lifehack-Videos, wie man das mit irgendwelchen Haushaltsgummis so nach vorne fixieren kann, dass die nicht ständig da unten verschwinden. Aber ja, ich habe es dann irgendwie auch hingenommen und habe ständig nach diesem unteren Anschnallerteil gesucht. Aber ja, bin auch froh, dass wir jetzt in der Phase sind, wo sie normal, also selber einsteigen können, ins Auto reinklettern, selbst teilweise schon die Autotür aufmachen. Der Boy schnallt sich mittlerweile komplett selbstständig an und ab, logischerweise. Das ist so ein Gewinn, wenn die das hinbekommen. Und ich sag dir noch einen riesigen Gewinn, ist jetzt bei euch mit den Zwillingen, die ja gleich alt sind, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja, ja, doch.
ist nicht so entscheidend, aber bei uns zum Beispiel, wir nehmen ja im Auto manchmal Freunde von der Bambina mit und manchmal Freunde vom Boy, ja. Und die können halt mittlerweile die gleichen Kindersitze verwenden, weil du einfach nur noch dieses Rückenteilhöhen verstellst. Mit einem Griff geht's da hoch und runter. Und du hast nicht mehr ständig dieses Thema, ja, klar könnten wir ihn mitnehmen oder sie, aber da müssen wir im Kindersitz, schwierig, schwierig. Sondern man ist einfach plötzlich sehr, sehr viel mobiler. Und das ist ein Riesenvorteil.
Das wird bei uns halt nicht passieren, weil wir haben ja schon zwei Kindersitze drin. Und die sind belegt. Also ein drittes Kind mitnehmen, dafür bräuchten wir wieder einen neuen Kindersitz. Und dann ist die Frage, wo der steht, weil in der Mitte ist kein Platz mehr. Ich habe letztens mich in die Mitte gesetzt. Das war, also hat mir gezeigt, was für schmale Hüften ich habe. Aber, also, das geht nicht. Spontan jemanden mitnehmen, dafür bräuchten wir dann einen Bus.
Ja, das ist richtig. Also Sitzerhöhung ist noch ein bisschen früh. Eigentlich, wobei Christoph recherchiert hat, dass Kinder rein rechtlich schon ab 15 Kilo auf diese Sitzerhöhung können. Also ich glaube, weiß jeder, wovon die Rede ist, ne? Diese festen Schaumstoffdinger, die halt einfach nur, wo man sich nur so draufsetzt wie auf so ein festes Kissen. Sicher sind die nicht. Also schreibt die Stiftung Warentest.
Schöne Pause.
Ja, deswegen werden die auch gar nicht getestet. Also die Köpfe schlagen bei seitlichen Aufprellen an die Tür und unter den eventuell vorhandenen Seitenairbags durch. Und also wenn zum Beispiel, wenn die einschlafen, ja, ist im Sommerurlaub zum Beispiel passiert es das ein oder andere Mal, ist für den Boy nicht geil, weil der liegt dann wirklich wie so ein nasses Handtuch mit dem Kopf fast auf dem Boden in der Mitte auf dem Polster. Da ist kein Halt, das ist kein Komfort und dementsprechend auch keine Sicherheit. Also deswegen schneiden die immer mangelhaft ab bei Stiftung Warentest oder werden gar nicht getestet. Ab dem Alter von 12 Jahren, da sind wir noch ein gutes Stück entfernt, beziehungsweise einer Körpergröße von 150 Zentimeter, dürften Kinder dann auch ohne Sitzerhöhung mitfahren. Also 12 Jahre, 1,50 Meter, da muss man dann an gar nichts mehr denken.
Mal ganz blöd gefragt. Ja? Mit 12 Jahren, die sind dann größer. Aber bei einem Unfall knallen ja dann trotzdem die Köpfe an die Seitentür.
Nee, dann werden sie vom Seitenairbag erwischt.
Wenn man einen hat.
Wenn man einen hat.
Hat jedes Auto mittlerweile hinten Seitenairbags?
Ja, das weiß ich jetzt auch nicht genau.
Seid erstmal dahingestellt, falls ihr das wisst, dann könnt ihr ja vielleicht einen Kommentar schreiben.
Noch was zum Thema Sicherheit und was nicht empfehlenswert ist. Das Kraftfahrtbundesamt, also hier höchst offizielle Bundesstelle, hat übrigens auch noch vor einem Gadget gewarnt. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch das schon mal gesehen woanders oder mit dem Gedanken gespielt, sich sowas zu holen. Und zwar sogenannte ISOFIX Universaladapter. Das heißt, ganz kurz zur Erklärung, bei manchen älteren Autos gibt es diese ISOFIX-Anschlüsse noch nicht. Also diese Klammern sozusagen, wo der Kindersitz so reingeklemmt werden kann und sich dann automatisch verschließt. Und dafür gibt es solche Universaladapter zu kaufen. Die sehen aus wie kann man das beschreiben, wie so ein Laptop-Ständer vielleicht. Ich habe mir die Bilder mal angeguckt. Also man schiebt es so unter der Rückenlehne durch quasi in diesen Spalt, wo dann später halt auch die Kindersitze reingeklemmt werden. Und es hat so eine L-Form eigentlich. Aber das Problem ist, dass die überhaupt keine Sicherheit bieten, weil bei einem Unfall rauscht es einfach komplett mit raus, im Gegensatz zu diesen normalen, korrekten ISOFIX-Adaptern. Und die Babyschale oder der Kindersitz fliegt einfach durch das ganze Auto. Und dementsprechend sollte auf diese Anschlüsse auf jeden Fall verzichtet werden.
Ja.
Was sich übrigens nicht ändert, Leon, das kann ich dir auch schon mal sagen, ist Thema Sauberkeit der Kindersitze. Also egal, wie alt die sind, jetzt bis zum Alter von 6 Jahren kann ich sagen, ist eine riesen fucking Sauerei, was sich da so unter diesem Sitz alles ansammelt. da reicht auch der normale Haushaltsstaubsauger nicht, sondern da musst du schon schweres Gerät auffahren.
Vielleicht diesen Couchsauger, den du mal hattest.
Ja, wäre eigentlich nicht schlecht. Also da mit so ein bisschen Feuchtigkeit und Dampf rangehen, wäre, glaube ich, gar nicht schlecht. Da könnten auf jeden Fall noch ein paar Familien von satt werden, was da an Krümeln unten drunter liegt.
Ah, das war übrigens das einzige Mal, dass ich Christoph widersprochen habe. Bin nach wie vor nicht überzeugt davon, dass das toll ist. Aber anderes Thema.
Das hier fand ich übrigens noch spannend. Die Stiftung Warentest schreibt, dass Kinder laut der Norm R129, willkommen in Germany, bis zum Alter von 15 Monaten rückwärts gerichtet fahren sollten. Experten empfehlen, dass man das mindestens bis zum Alter von 2,5, besser aber bis zum 4. Geburtstag machen soll.
Ja, das finde ich toll.
Also, bis die Kinder sozusagen selber Auto fahren können, sollen sie bitte nur hinten rausgucken und nicht teilhaben am Geschehen.
Ja, ich habe mir überlegt, das werde ich morgen, wenn wir in den Urlaub fahren, werde ich den Kindern vorschlagen, dass sie rückwärts fahren. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob ich den Kampf gewinne. Häufig funktioniert das ja wirklich, wenn du mit gutem Beispiel vorangehst. Und dann werde ich halt einfach den Fahrersitz auch rückwärts stellen. Und dann vorne rausgucken.
Es gibt einzelne Kindersitze, die bis zu einer Größe von 150, und hier endet der Satz im Factsheet, weil wahrscheinlich Christoph es selber nicht wahrhaben wollte, dass es sowas gibt, dass jemand versucht, kleine erwachsene Menschen in einen Rückwärtssitz zu klemmen. Hat er die Arbeit eingestellt. Dann hat er gesagt, ey, Stiftung Mantis, ist ja schön und gut, aber irgendwann reicht es auch mal mit Sicherheit.
Bis 150, ja was? Jetzt bin ich total angefixt. Ich würde ihn total gerne anrufen jetzt. Ja was? 150.
Vielleicht auch Euro. Oder Schuhgröße 150, ich weiß es nicht. Aber ich frage den Boy morgen auch mal, ob er es nochmal probieren will. Rückwärts.
Wir lachen jetzt so, aber es geht ja um die Sicherheit. Und das wäre dann offensichtlich ja rückwärts schon auch sicherer.
Ja. Ich glaube, dann würde ich eher aufs Auto verzichten. Das ist wahrscheinlich die größte Sicherheitsmaßnahme, die man treffen kann, dass man nicht mit dem Auto fährt. Stell dir mal vor, so.
Das musst du erst mal
alle
erklären.
Alle Beifahrer sitzen rückwärts drin.
Du kannst dich ja gar nicht mehr unterhalten.
In so Bussen geht es doch, oder? Dass man die so umdrehen kann.
Es kann sein, ja. Kann sein, weiß ich gar nicht genau. Aber wenn der Beifahrer neben dir einfach rückwärts sitzt, das wäre echt komisch.
Oh, schön.
Daddy, freie Zone.
Nick, ich habe gelesen, dass es, ich glaube, in der hessischen Verordnung von irgendwas eigentlich nicht erlaubt
ist. Das klingt auf jeden Fall so, als ob Christoph nochmal drüber schauen sollte. So fangen die besten Geschichten an. Egal.
Vertrau mir, Bruder.
Ich glaube, in der von irgendwas. Quelle, schätzmal.de.
Ja, jedenfalls ist es eigentlich nicht erlaubt, dass du in deiner Garage etwas anderes lagerst als dein Auto.
Ich habe doch gar keine Garage. Kann ich doch gar nicht.
Wenn man eine hätte.
Ja.
Also, ich glaube, 80% der Leute nutzen ihre Garage nicht, um das Auto reinzustellen, sondern um die Winterreifen zu lagern, die Fahrräder, bauen sich da Werkzeug, eine Werkbank rein, genau so. Und so auch ich. Ich habe ja wirklich eine volle Garage aktuell noch. Das liegt auch natürlich an dem Umzug und dass man in der Garage viel lagern kann. Aber ich kenne auch hier in der Nachbarschaft Menschen, die wirklich auch so planen, dass sie die Garage anders nutzen. Und das finde ich aber eigentlich geil, weißt du? Also ein Nachbar hat gesagt, er plant jetzt für den Sommer, dass er sich die Garage so umbaut und dann da drin einen Stammtisch hat. Das finde ich obergeil. Weißt du? Also du machst einfach das Garagendach hoch, zack, und dann können die Leute kommen, also die Freunde, die Bekannten, und dann hast du halt den Bierkühlschrank, den ich jetzt hier unten im Keller habe, den stellst du halt raus in die Garage und dann Papierbänke rein, mehr brauchst du doch nicht. Das ist doch der Hammer. Das finde ich obergeil.
Und was ist der Vorteil im Vergleich zu einem Stammtisch im Keller?
Du bist näher an der frischen Luft, du bist nicht unter der Erde.
Ja. Du musst die Leute nicht ins Haus lassen.
Ja, auch
das kann schon ein Vorteil sein.
Da bräuchtest du theoretisch halt noch, also weiß nicht, wie das dann ist mit so einer Versammlungsverordnung, aber vielleicht brauchst du da noch ein Dixie-Klo, eine ja. Möglichkeit, wo die Leute pinkeln können. Ja. Oder machst buddelst halt ein Loch.
Ja, oder also ich meine, wenn das WC nach der Eingangstür ist, dann kann man das ja durchaus dann auch nutzen. Aber also ich bin zweigeteilter Meinung, weil einerseits erinnere ich mich an sehr geile Garagenpartys früher. Ein Kumpel oder zwei Kumpels sogar haben oft in der Garage gefeiert. Ich glaube, da waren es aber die Eltern, die gesagt haben, ja mach halt, aber die Bande soll nicht die Haustürschwelle überschreiten. Wenn da so 15-, 16-jährige wild gewordene Jugendliche feiern, würde ich auch lieber die Garage für opfern als meine Bude.
Ja.
Aber es war immer sehr geil. Also wenn das Wetter gepasst hat, nicht zu kalt war, dann hat es schon Bock gemacht. Ja, die Anlage hat natürlich immer brutal gedröhnt. Meistens ist irgendwas Wertvolles von der Bierbank runtergefallen oder wurde mit Getränken verschüttet. Aber es ist geil. Also ich bin jetzt kein Raucher, nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt hin und wieder war auch geil, weil du natürlich nicht rausgehen musstest oder die Party verlassen musstest. Es haben sich keine so zwei Lager gebildet, sondern man war irgendwie draußen und gleichzeitig halt irgendwie doch unterm Dach. Man hatte das Gefühl, dass die Nachbarn einen nicht so sehen können. Die haben natürlich trotzdem alles mitbekommen.
Hören
könnte sein. Und meine andere Haltung dazu ist jetzt in unserer Straße, wo es halt wirklich sehr eng ist und wenig Parkplätze, ständig auch das Ordnungsamt vorbeikommt oder Strafzettel verteilt werden, weil Feuerwehrzufahrten blockiert sind. Da würde ich mir schon wünschen, dass die Nachbarn, die eine Garage haben, einfach ihr Auto dann auch da mal reinstellen, statt dort die Holzspalt-Axtmaschine oder wie das heißt, stehen zu haben.
Ja, aber wenn du jetzt in eurer Straße eine Garage hättest, würdest du die dann nutzen, um da deinen Stammtisch zu haben oder was zu lagern oder wirklich um das Auto reinzustellen?
Es ist halt wirklich komfortabel, das Auto an die Straße zu stellen, wenn man den Platz hat, ist keine Frage. Es ist für die Versicherung, für die Autoversicherung geil, wenn man eine Garage hat, weil dann kann man sagen, ja, sicher, ist natürlich immer unter der Garage, aber in der Wahrheit steht's, in der Realität steht's nie dort. Ist halt verlockend, ich verstehe auch. Ich hab keine Garage, aber trotzdem hat man immer zu viel Kram rumfliegen, wo man vielleicht nochmal schnell dran kann. Oder wo man nicht das schafft, das auszumisten. Ich weiß nicht, wie ich es machen würde.
Ja, dann spinn doch mal rum.
Also es gibt zum Beispiel ziemlich geile so Aufbewahrungssysteme, die man oben an der Wand anbringen kann. Da habe ich schon coole Videos gesehen, so Storage-Videos, wie du so eine Art Schienensystem oben aufhängen kannst, dass du dann sehr, sehr viele Kisten mit Werkzeug und so weiter anbringen kannst und kannst trotzdem mit dem Auto reinfahren und die Türen öffnen. Also sowas würde für mich eigentlich Sinn machen, weil dann kannst du es für beides nutzen.
Ja, aber nicht als Stammtisch.
Nicht als Stammtisch, ja. Ja gut, aber was brauchst du denn für einen Stammtisch? Also ich würde jetzt nicht mehr da einen festen Stammtisch reinbauen. Das finde ich irgendwie komisch. Also da hätte ich dann auch Angst.
Eine Bar da drin ist doch voll geil. Das ist doch der moderne 70er Jahre Partykeller. Ich finde das total geil. Ich finde diese Idee so geil. Ich glaube, ich würde es von innen würde ich es dämmen. Also ich bin, meine Meinung ist vorgefertigt, ja, aber ich würde von innen halt so Schallschutz, diese Eierschalen-Geschichte machen, damit es eben nicht ganz so laut ist.
Das macht Sinn, damit es nicht so hallt.
Ja, und damit auch die Nachbarn nicht ganz so viel mitbekommen vielleicht.
Ja.
Dann würde ich es mir ein bisschen schön machen, also dass ich das streiche. Also Garage ist ja immer kalt, einfach von der Farbe. Das ist ja sehr helles Grau meistens. Das ist nicht so schön. Man macht mal so eine gemütliche Farbe rein. Weißt du, ein schönes Beige. Mal vielleicht eine schöne Farbe oder ein Beige. Aber sagen wir, du machst so ein lebendiges Orange. Ja, sowas Modernes. Legst einen Teppich rein. Was meinst du, wie schnell das ein geiler Raum wird?
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und dann hast du da deinen Rückzugsort, ja? Dann machst du da so eine wenig energieverschwendende Heizung rein. Dann kannst du auch im Winter da drin sitzen und auf einer Couch lümmeln.
Aber das sieht ja schon, also mit Freunden dann oder wie? Oder alleine?
Stell dir vor, wir hätten unser Studio da in der Garage. Ist doch geil.
Ja, hätte was. Es hätte was, aber du bist halt natürlich dem Klima ein bisschen mehr ausgesetzt. Das ist ja der Grund, warum Menschen unter anderem auch gerne in Häusern zu Hause sind und nicht in Garagen, weil es ein bisschen gemütlicher dort ist. Ja, also dann kann ich mich auch drin auf die Couch setzen. Da habe ich sogar noch, bevor du jetzt anfängst, noch ein WLAN Anschluss dort rauszulegen, einen Fernsehanschluss, da mach dir doch gleich noch eine Toilette rein, dann brauchst du gar nicht mehr ins Haus zu gehen.
Geile Idee. Okay, mach ich, gehe ich an, aber erst nach dem Urlaub. Und damit ich morgen früh fit bin, würde ich so langsam jetzt mal sagen, machen wir mal Stopp, oder?
Denke ich auch. Es sei nochmal dran erinnert an die Chance, einmal zwei Gästelistenplätze für Mannheim zu ergattern. Wir wünschen euch viel Glück und drücken die Daumen. Ist natürlich immer schade, weil da nicht jeder davon profitieren kann. Aber wir können uns ja auch so sehen. Also wartet mal eine Woche ab und dann überlegt er nochmal kurzfristig, kommt vorbei und verbringt einen schönen Abend mit uns und philosophiert danach dann ein bisschen über Stammtische in der Garage. Toll, dass ihr mit dabei wart. Fahrt sicher Auto. Und peace out.
Haut rein. Und jetzt gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von uns. Dieses Mal den Podcast Das Imperium Heidi Klum. Heidi Klum kennt ihr wahrscheinlich alle, ist ja eines der bekanntesten deutschen Supermodels unserer Zeit. Als Abiturientin aus Bergisch Gladbach hat die es einfach auf die ganz großen Cover der allergrößten Magazine geschafft.
Ihr geschätztes Vermögen, 130 Millionen Euro. Ich hätte ehrlich gedacht, es sind noch mehr, aber in den Dimensionen kenne ich mich auch nicht aus. Und die Frage ist, wie hat sie das eigentlich geschafft? Das erfahrt ihr im Podcast, das Imperium Heidi Klum, Catwalk zur Macht. Hört ihr exklusiv in der ARD Audiothek. Wenn euch das interessiert, dann klickt auf den Link hier unten in den Shownotes.
Deep Romance Daddies.